Der Morgen nach dieser Nacht fand Gately und Fackelmann immer noch in Fackelmanns kleiner Ecke. Gürtel um die Arme, Arme und
Nasen rot vom Kratzen, immer noch dabei beim Konsum auf einer höllischen Sause, kochten auf und kamen drauf und aßen M&Ms, wenn sie mit der Hand den Mund finden konnten, bewegten sich wie Männer tief unter Wasser, die Köpfe eierten auf den kraftlosen Hälsen herum, die Decke des leeren Zimmers war himmelblau und wölbte sich, und darunter hing, oben an der Wand, rechts von ihnen, der TP-Luxusbildschirm des Apartments und zeigte in Zeitlupe eine Endlosschleife von irgendwas Gruseligem, was Fackelmann mochte und was nur aus fortlaufenden Einzelbildern der Flammen von Messingfeuerzeugen, Küchenstreichhölzern, Zündflammen, Geburtstagskerzen, Motivkerzen, Säulenflammen, Birkenspänen, Bunsenbrennern und so weiter bestand. Was Fackelmann vom Kite bekommen hatte, der kurz vor Sonnenaufgang fertig angezogen herausgekommen war, dankend darauf verzichtet hatte, sich mit ihnen zusammen einen Schuss zu setzen, nervös gehustet und bekannt gegeben hatte, er müsse ein paar Tage oder länger weg zu einer total wichtigen und unverzichtbaren Softwarefachmesse in einem anderen Postleitzahlenbereich, und der nicht wusste, dass Gately inzwischen wusste, dass er wusste, dass Fackelmann schon tot war. Wobei sich Kite diskret aus dem Staub machen wollte, seine gesamte Hardware in den Armen, inklusive des nicht transportablen DEC, und dabei Kabel hinter sich herzog. Kurz darauf, als das Morgenlicht an gelber Strahlkraft gewann und sowohl Gately als auch Fackelmann die Tatsache verfluchen ließ, dass die Vorhänge abgerippt und verpfändet worden waren, als sie immer noch da hockten, aufkochten und sich Schüsse setzten, war gegen vielleicht 8.30 Uhr Pamela Hoffmann Jeep wach, reierte hingebungsvoll, wappnete sich mit Schaumfestiger gegen den Alltag, nannte Gately Schatz und Kavalier, fragte, ob sie am Vorabend etwas angestellt habe, bei dem heute Erklärungsbedarf aufkommen könne, eine Art Morgenroutine ihrer Beziehung, trug Rouge auf, trank ihr übliches Antikater-Frühstück.
Anmerkung 377. Einen Philips Screwdriver. Wodka und Magnesiammilch. Was Gately ekelhaft findet und insgeheim Lowball nennt.
Und sah zu, wie Gatelys und Fackelmanns Kinne sich mit verschiedenen Unterwassergeschwindigkeiten hoben und senkten. Der Duft ihres Parfums und ihrer hochkantigen Pfefferminzbonbons hing noch im kahlen Zimmer, lange nachdem sie ihnen beiden Ciao Bello gesagt hatte. Als die Morgensonne höher stieg und unerträglich wurde, wurden sie nicht etwa aktiv und nagelten eine Decke oder sonst was vors Fenster, sondern beschlossen, die Wirklichkeit des augenversengenden Lichts auszublenden und
begannen mit den Blues ein richtiges Koma fixen, flirteten mit dem goldenen Schuss. In einem Wahnsinnstempo erklommen sie Fackelmanns Mount Dilaudid. Fackelmann war von Natur also ein Komafixer. Gately war im Vergleich dazu eher ein Instandhaltungsdurist. Er machte sich nur selten ans Koma, plumpste also nur selten irgendwo mit einem Riesenvorrat hin und dröhnte sich über längere Zeit hinweg immer wieder zu, ohne sich von der Stelle zu rühren. Aber wenn er sich dann mal ans Koma machte, hätte man ihn, was Kontrolle über Dauer oder Dynamik anging, auch auf einer Raketenspitze schnallen können. Fackelmann machte sich über den Berg aus 10 Milligramm Blues her, als wäre gleich Schicht im Schacht. Wenn Gately behutsam das Gespräch darauf brachte, wie Fackelmann ein so riesiges blaues Drogendepot hatte anlegen können, und Fackelmann quasi dazu einlud, sich seinen Problemen zu stellen, indem er sie beschrieb, steht Fackelmann ihm unweigerlich jedes Mal mit einem leisen »Das ist eine gottverdammte Lüge« das Wort ab. Mehr sagte Fackelmann praktisch nie. Wenn er drauf war, selbst wenn er auf Dinge wie Fragen reagierte. Alle Wortwechsel beim Koma dröhnen musste man sich sehr langsam und seltsam langgezogen vorstellen, als wäre Zeit Honig. Echt tierisches Depot, was du da irgendwie angelegt hast, Fahr.
Das ist eine gottverdammte Lüge. Mann, Mann, ich hoffe bloß, da draußen sitzen heute Gwendin oder sie am Telefon, Mann. Und nicht Whitey, dass von hier aus heute Geschäfte erledigt werden, das glaube ich nämlich mal nicht. Das ist eine gottverdammte Lüge. Da steht mal fest, Fax. Das ist eine gottverdammte Lüge. Fax. Der Faxter, Graf Faxula. Gottverdammte Lüge!
Nach einiger Zeit wurde es durch die ganze Dehnung quasi ein Witz. Gately stemmte den großen Kopf in die Senkrechte und versuchte, die Rundheit des Planeten zu behaupten, die Dreidimensionalität der phänomenalen Welt, die Schwärze aller schwarzen Hunde. Das ist eine gottverdammte Lüge! Sie fanden das immer witziger. Nach jedem solchen Wortwechsel lachten und lachten sie. Jede Lachexhalation schien mehrere Minuten zu dauern. Die Decke und das Fensterlicht wichen zurück, Fackel.
Man pisste sich in die Hose. Das war noch witziger. Sie betrachteten, wie sich die Urinpfütze auf dem Parkett ausbreitete, die Form änderte, gewundene Arme sprießen ließ und den gediegenen Eichenboden erforschte. Die Anhöhen, Senken und kleinen Fugen. Es konnte spät und wieder früher Morgen geworden sein. Die Myriaden kleiner Flammen der Unterhaltungspatrone spiegelten sich in der expandierenden Pfütze, sodass Gately sie bald betrachten konnte, ohne das Kinn von der Brust zu heben. Als das Telefon klingelte, war das bloß eine Tatsache. Das Klingeln war Umwelt, kein Signal. Die Tatsache des Klingelns wurde immer abstrakter. Was immer ein klingelndes Telefon besagen mochte, es wurde quasi total überwältigt von der überwältigenden Tatsache des Klingelns. Gately wies Fackelmann darauf hin. Fackelmann dementierte es nachdrücklich. Einmal wollte Gately aufstehen, wurde vom Fußboden rüde angegriffen und pisste sich ebenfalls in die Hose. Das Telefon klingelte und klingelte. Ein andermal fingen sie an, verschiedenfarbige Erdnuss-M&Ms in die Urinpfützen zu kullern und zu verfolgen, wie die farbige Glasur korrodierte und einen vampirweißen M&M-Fußball in einem Nimbus aus bunter Glasur hinterließ. Der Sprechanlagensummer der Glastür des Luxus-Apartment-Komplexes unten ertönte und überwältigte sie beide mit der Tatsache seines Summens. Er summte und summte. Sie diskutierten ihren Wunsch, er möge verstummen, wie man den Wunsch diskutiert, es möge aufhören zu regnen. Es wurde die Interkontinentalrakete allen Komadrückens. Die Droge schien unerschöpflich. Mount Dilaudid änderte die Form, schrumpfte aber nie in einem für sie nachvollziehbaren Ausmaß. Es war das erste und einzige Mal, dass sich Gately so oft intravenöse Narkotika in den Arm spritzte, dass ihm die Armvene ausging und er zum anderen Arm wechseln musste. Fackelmann verfügte nicht mehr über die Feinmotorik, um beim Abbinden und Drücken zu helfen. Er ließ einen Schokoladensabberfaden erscheinen und sich fast bis zum Boden ziehen. Der Säuregehalt ihres Urins ließ die Versiegelung des Apartmentparketts sichtlich korrodieren. Die Pfütze hatte inzwischen so viele Arme wie ein Hindu-Gott. Gately wusste nicht genau, ob sich der Urin fast bis zu ihren Füßen zurückgetastet hatte.
Oder ob sie schon im Urin saßen. Fackelmann probierte aus, wie nah die Spitze des Speichelfadens der Oberfläche ihres Mischpisseteichs kommen konnte, bevor er ihn wieder einsog. Dem Spielchen eignete eine berauschende Aura der Gefahr. Die Einsicht, dass die meisten Menschen Spielgefahren mögen, aber echte Gefahren nicht mögen, traf Gately mit der Wucht einer Epiphanie. Er brauchte ganze Gallonen an zähflüssiger Zeit, um die Einsicht für Fackelmann in Worte zu fassen, damit Fackelmann ihr die Imprimatur eines Dementis geben konnte. Endlich verstummte der Summer. Die Wendung »mehr Tätowierungen als Zähne« ging Gately immer wieder durch den Kopf, während er pendelte, der Kopf. Aber er hatte keine Ahnung, wo die Wendung herkam oder auf wen sie sich bezog. Er war noch nicht in Balearica Minimum gewesen. Er war frei auf Kaution, die Whitey Sorkin gestellt hatte. Der Geschmack der M&M konnten den seltsamen, süßlichen, medizinischen Geschmack des Hydromorphons in Gatelys Mund nicht überdecken. Im Schimmer des Urins betrachtete er die blaue Flammenkrone einer altmodischen Herdplatte. In einer Phase am Rand roten Sonnenuntergangslichts bekam Fackelmann einen leichten Krampf und hatte Stuhlgang in der Hose. Und Gately fehlte die Feinmotorik, um während des Anfalls zu Fackelmann hinüberzugehen, ihm zu helfen und für ihn da zu sein. Er hatte dieses albtraumartige Gefühl, dass er etwas Entscheidendes tun musste, hatte aber vergessen, was es war. 10 Milligramm Blue Bayou Injektionen hielten das Gefühl immer kürzer in Schach. Er hatte noch nie gehört, dass jemand von einer Überdosis Krämpfe bekommen hatte. Und Fackelmann schien auch zu dem zurückgekehrt zu sein, was bei ihm als wach gelten konnte. Die Sonne vor den großen Fenstern schien wie ein Jojo auf und ab zu gehen. Ihnen ging das destillierte Wasser aus, das Fackelmann in die Rührschüssel geschüttet hatte, und Fackelmann nahm einen Wattebausch, saugte glasurfarbigen Urin vom Boden auf und kochte mit Urin auf. Gately schien davon abgestoßen zu sein. Die Flasche mit dem destillierten Wasser aus der abgerippten Küche zu holen, stand aber nicht zur Debatte. Gately band sich den rechten Arm, inzwischen mit den Zähnen, ab. Der linke Arm war zu nichts mehr zu gebrauchen.
Fackelmann roch ganz schön schlimm. Gately nickte in einen Traum weg, wo er in einem Beverly Needham Bus saß, an dessen Seiten Paragon Buslinien die graue Linie stand. Im stuporösen Rückruf über 4 Jahre danach in St. Ease erkennt er, dass das der Bus aus dem Traum ist, der nicht endete und nirgends hinführte, kommt aber gleichzeitig zu der Übelkeit erregenden Erkenntnis, dass die Verbindung zwischen den beiden Bussen selbst ein Traum ist oder in einem Traum stattfindet. Und jetzt steigt sein Fieber wieder auf neue Höhen und seine Linie auf dem Herzmonitor zeigt so komische kleine Haken wie eine Auszackung beim ersten und dritten Nodus, die im Schwesternzimmer unten im Korridor ein bernsteinfarbenes Lämpchen blinken lässt. Als der Summer wieder ertönte, schauten sie sich spätabends den Flammenfilm an. Jetzt hörten sie durch die Sprechanlage die Stimme der armen alten Pamela Hoffmann Jeep. Sprechanlage und Apartmentkomplex, Haupteingang auf Rückschalter, waren auf der anderen Wohnzimmerseite neben der Tür des Apartments. Die Decke wölbte sich und schrumpfte. Fackelmann hatte aus seiner Hand eine Klaue gemacht und musterte sie im Licht der TP-Flammen. Mount Dilaudid war auf der einen Seite böse ausgehöhlt. Eine verhängnisvolle Lawine in den Urinsee war nicht ausgeschlossen. PHG klang betrunken wie ein Nack. Sie sagte, sie sollten sie reinlassen. Sie sagte, sie wüsste, dass sie da wären. Ein paar Mal gebrauchte sie Party als Verb. Fackelmann flüsterte, das wäre eine Lüge. Gately fällt ein, dass er sich in die Blase stupsen musste, um zu erfahren, ob er auf die Toilette musste. Sein Teil fühlte sich am Bein in der nassen Jeans klein und eiskalt an. Der Ammoniakgeruch des Urins und die atmende Decke und die betrunkene Frauenstimme in der Ferne. Gately tastete in der Dunkelheit nach den Stangen seines Laufstalls, umklammerte sie mit seinen Patschehändchen und kam mühsam auf die Beine. Sein Aufstehen war eher ein Absenken des Fußbodens. Er eierte herum wie ein Kleinkind. Der Apartmentboden fintierte rechts und links, umkreiste ihn und lauerte darauf, dass er sich eine Blöße gab. In den Luxusfenstern hing Sternenlicht. Fackelmann hatte seine Klaue zu einer Spinne belebt, die er langsam seine Brustregionen hinunterklettern ließ. Das Sternenlicht war schmierig. Einzelne Sterne war nicht zu erkennen. Alles außerhalb der Schusslinie des Patronenbildschirms war dunkel wie eine Hosentasche. Der Summer
klang verärgert und die Stimme weinerlich. Gately hob einen Fuß in Richtung Summer. Er hörte, wie Fackelmann seiner Handklauenspinne erklärte, sie werde Zeugin der Geburt eines Weltreichs. Als Gately den Fuß absetzte, war da nichts da. Der Boden wich dem Fuß aus und schnellte zu ihm hoch. Er erhaschte noch einen Blick auf die gewölbte Decke, dann erwischte der Boden ihn an der Schläfe. Ihm klingelten die Ohren. Der Zusammenprall von Boden und Gately erschütterte das ganze Zimmer. Eine Schachtel Laminatfolien kam ins Schwanken, kippte um und fächerte durchsichtige Laminate über den ganzen nassen Boden auf. Der Bildschirm fiel von der Wand und warf amarantrote Flammen an die Decke. Der Boden blockierte Gately, presste sich an ihn. Und er hatte einen Greyout mit dem zerdetschten Gesicht Richtung Fackelmann und Fenstern dahinter, während Fackelmann die Spinne in die Luft hielt, damit er sie mustern konnte.